Aha-Moment. Kurz erklärt, tief entlastet. Dein Wochenimpuls für weniger Grübeln und mehr Klarheit im bunten Familienabenteuer mit mir, Isabel Demirel, im Hi Baby Podcast. Schön, dass du dabei bist bei der allerersten Folge von Aha-Moment. Kurz erklärt, tief entlastet. Das ist das neue Mittwochsformat. Kurz, snackable, ohne großes Blabla und viel Erzählen von mir aus unserem Familienalltag, sondern mit geballten Infos für euch, weil ich weiß ja, Zeit ist unser höchstes Gut. Und wir starten direkt mit einem Satz, den du dir am besten fett an deinen Kühlschrank hängen kannst. Meltdown ist kein Wutanfall. Punkt. Und trotzdem fühlen sich viele Situationen im Alltag genauso an. Klassiker. Im Supermarkt, dein Kind tobt am Boden, kreicht, tritt. Alle schauen. In deinem Kopf die Stimme, was stimmt hier eigentlich mit uns nicht? Warum kriege ich mein eigenes Kind nicht geregelt? Lass uns heute gemeinsam sortieren, was da im Nervensystem deines Kindes passiert und warum es einen riesigen Unterschied macht, ob du von Wutanfall oder von Meltdown sprichst. Wir starten mit einem kleinen Wissensblock. Was ist ein Meltdown überhaupt? Fachleute beschreiben Meltdowns als unfreiwillige Reaktion des Gehirns auf Überforderung. Also auf zu viele Reize, zu starke Gefühle oder zu viel Stress auf einmal. Das Nervensystem geht dann in eine Art Überlastungsmodus. Und das ist, ganz wichtig, keine Show. Das ist kein sich zusammenreißen wäre jetzt mal dran, sondern das ist eine neurologische Stressreaktion, bei der das Kind, ganz wichtig, die Kontrolle verliert. Studien zeigen, Kinder im Autismus-Spektrum sind deutlich häufiger von solchen Überlastungsreaktionen betroffen als neurotypische Kinder, unter anderem wegen anderer Sinneswahrnehmung und Kommunikationshürden. Wutausbrüche kennen alle Kinder, Meltdowns tauchen allerdings besonders oft bei neurodivergenten Kindern auf. Und jetzt kommt der heutige Aha-Moment. Wenn du einen Meltdown als Wutanfall behandelst, fühlt sich dein Kind bestraft für etwas, das es gerade gar nicht steuern kann. Und damit dir das in Zukunft weniger passiert, schauen wir uns 4 klare Unterschiede an. Der erste Unterschied ist Ziel versus Überforderung. Ein Wutanfall hat normalerweise immer ein Ziel. Dein Kind will etwas Bestimmtes, Süßigkeiten, Tablet, weiter auf dem Spielplatz bleiben. Und es testet seine Grenzen aus, indem es schreit, weint. Und zwischendurch schaut es vielleicht auch immer wieder mal, wie du gerade darauf reagierst. Wenn sich etwas an der Situation ändert, also zum Beispiel du gibst nach oder ihr handelt einen Kompromiss aus, es gibt eine Alternative, lässt sich der Wutanfall stoppen. Fachtexte nennen das zielgerichtetes Verhalten oder Goal-Directed Behavior. Der Unterschied zum Meltdown ist, beim Meltdown gibt es kein Ziel, außer es ist gerade zu viel. Das Kind will sich gar nichts erstreiten, sondern kämpft innerlich ums Überleben in einer Reizsituation, die für das Nervensystem zu heftig ist. ExpertInnen beschreiben Meltdowns als nicht zielgerichtet, nicht strategisch und nicht manipulierend, sondern als Ausdruck massiver Überforderung. Und wie fühlt sich das im Alltag an? Also mal zum Beispiel bei einem Wutanfall merkst du manchmal, okay, wenn ich jetzt Ja sage zum Eis, wäre sofort Ruhe. Ne? Das musst du natürlich nicht zwingend tun, aber das kannst du vielleicht für dich so einordnen. Dann ist es ein Wutanfall. Das Kind bekommt, was es möchte und es ist Ruhe. Bei einem Meltdown spürst du aber, egal was ich jetzt anbiete, Süßigkeiten, Tablet, Umarmung, es kommt überhaupt nicht bei dem Kind an, weil das Kind ist gerade wie weg. Ne? Es ist nicht mehr richtig ansprechbar, es hört dir gar nicht mehr richtig zu. Und dein Aha-Moment ist, wenn du innerlich merkst, das hier hat überhaupt kein klares Ziel mehr, es geht nur noch um Überleben im Kopf, dann bist du sehr wahrscheinlich in einem Meltdown-Moment und nicht in einem mein Kind hat gerade einen Wutanfall und möchte seine Grenzen testen-Moment. Der zweite Unterschied ist Kontrolle versus Kontrollverlust. Bei einem Wutanfall bleibt oft ein Rest an Steuerung vorhanden. Also das Kind kann reagieren, wenn sich die Bedingungen ändern. Manche Kinder hören sofort auf zu schreien, wenn zum Beispiel Besuch kommt, ne? Oder andere Leute plötzlich zugucken oder man in dieser intimen Situation plötzlich von jemand anderem eben noch gestört wird. Studien beschreiben Tantrumverhalten als etwas, das durch Konsequenzen und Belohnungen durchaus beeinflussbar ist, also durch das, was danach passiert. Der Unterschied zum Meltdown ist, beim Meltdown ist der Kontrollverlust das Kernmerkmal. Also Fachleute nennen das eine neurologische Krise. Das Nervensystem ist so aktiv, dass das Kind in einem Fight, Flight oder Freeze-Zustand landet. Also kämpfen, fliehen oder sich totstellen. Ne? Also es kann in dem Moment weder logisch denken noch auf Erklärungen eingehen. Und ihr könnt das für euch so übersetzen, dass ihr sagt, das Kind ist gerade einfach emotional offline. Nicht mehr zugänglich für eure Worte, nicht mehr zugänglich zur Logik und so weiter. Und typische Zeichen dafür sind zum Beispiel glasiger Blick beim Kind oder völlig panischer Blick. Das Kind reagiert eben kaum noch auf Ansprache. Also wenn ihr sagt, hey, jetzt beruhig dich doch mal oder hör auf. Wenn ihr da spürt, das verpufft komplett, das kommt beim Kind gar nicht an. Wenn Bewegungen unkoordiniert oder extrem heftig wirken. Manche Kinder verletzen sich in Meltdowns selbst. Also schlagen mit dem Kopf gegen irgendwas, kratzen sich, werfen Dinge um sich. Und viele AutistInnen beschreiben später, dass sie sich an Teile des Meltdowns gar nicht mehr erinnern können, weil der Kontrollverlust in diesem Moment so intensiv ist. Und der Aha-Moment für dich, in einem Meltdown braucht dein Kind Sicherheit statt Erziehung. Erklärungen, Konsequenzen oder Diskussionen speichert das Gehirn in diesem Zustand nicht ab. Der dritte Unterschied ist der Auslöser eines Neins versus Nervensystem ist voll. Also beim Wutanfall ist so ein typischer Auslöser Frust, weil ein Wunsch nicht erfüllt wird. Zum Beispiel eben, es gibt nichts Süßes oder du hast jetzt genug Tablet geglotzt. Das gibt's erst morgen wieder. Ein weiterer Auslöser können Grenzen sein. Also wenn ihr sagt, jetzt gehen wir oder es gibt nur eins von beidem oder eben auch Konflikte mit anderen Kindern oder mit Geschwistern, ein Streit über ein Spielzeug zum Beispiel. Also das bedeutet, der Startpunkt ist oft relativ klar und irgendein Nein bringt sozusagen die Situation ins Rollen. Beim Meltdown kann auch ein Nein ein Auslöser sein. Allerdings kann der Auslöser oft schon eine ganze Weile zurückliegen oder es ist einfach auch ein Aufstauen von Dingen, ne, die sich einfach so aufsammeln. Vielleicht kennt ihr das mit dem Rucksack, wo man sagt, ne, jeder Ballast, der da reinkommt, ist so ein Tennisball. Und das Kind kann eben, je nachdem, ne, wie groß der eigene Rucksack vom Kind ist, kann das Kind eine gewisse Anzahl an Tennisbällen in diesem Rucksack halten. Und irgendwann kommt sozusagen der letzte Tennisball obendrauf, der dann aber einfach den Rucksack zum Überlaufen bringt. Und dann geht's in den Meltdown rein. Also es ist einfach eine Summe vieler kleinen Dinge. Und ja, da kann eben auch dann der Auslöser noch ein Nein zum Eis sein oder ein Nein zum Tablet. Aber es ist einfach so, wo ihr dann merkt, okay, das ist die Summe von vielem, was sich beim Kind angestaut hat, das sich jetzt entlädt. Und das kann eben auch, das muss nicht alles an diesem Tag passiert sein. Das müsst ihr auch nicht alles erlebt haben. Unsere Kinder sind ja oft in der Kita, in der Schule, im Hort und es gibt auch ganz viele Kinder, vor allem im neurodivergenten Spektrum, wo sich wirklich solche Themen über 1-2 Wochen auch anstauen können. Studien und Fachartikel nennen als häufige Ursache eine sensorische Überlastung, also zum Beispiel Lärm, Licht, Gerüche, die dann einfach auch zu viel sind. eine plötzliche Veränderung, zu viele Menschen, Kommunikation, die für das Kind schwer verständlich ist, oder auch körperliche Faktoren wie Müdigkeit oder Hunger. Also zum Beispiel, das Kind steht morgens früh auf, hat vielleicht schon den ersten Konflikt, weil es das Lieblingsfrühstück vielleicht gerade nicht mehr gibt, weil das aus ist, muss dann in die Schule gehen, hat in der Pause vielleicht noch einen Konflikt mit einem Freund, muss in der Schule Aufgaben machen, die es extrem schwer und herausfordernd findet. Dann stand der Bus im Stau und das Kind kommt zu spät nach Hause. Dann hat es noch Hausaufgaben, die sehr herausfordernd sind. Und dann muss es am Ende auch noch mit in den Supermarkt, weil es eben gerade nicht anders geht. Und im Supermarkt ist einfach grelles Neonlicht, es sind viele Geräusche. Und dann möchte es sich 5 Tafeln Schokolade mitnehmen und du sagst, nee, es gibt nur eine. Und das waren dann eben so diese letzten 5%, ne, von dem, was das Kind tolerieren kann. Dieses, es gibt nur eine Schokolade und das ist dann sozusagen der letzte Tropfen. Und von außen sieht es aus wie, es geht darum, dass du nicht 5 kriegst, sondern eine. Ne? Ich gebe dir doch eine, was ist dann dein Problem? Aber in Wahrheit geht es um 8 Stunden Überforderung, die vorher bereits stattfand. Oder lasst es 10 sein. Der Aha-Moment für dich, wenn du denkst, das kann doch jetzt nicht nur wegen dieser Kleinigkeit sein, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es genau kein wegen dieser Kleinigkeit ist, sondern es ist ein Meltdown nach einem langen Tag oder nach einer langen Woche oder vielleicht sogar nach 2 langen Wochen, in denen das Kind sehr viel kompensiert hat und jetzt einfach nicht mehr kann. 4. Unterschied, danach ist es schnell wieder okay versus das Kind hat einen emotionalen Kater. Beim Wutanfall ist es so, dass also bei so klassischen Wutanfällen, dass sich das Kind relativ schnell wieder neutral verhält. Also das Thema ist erledigt und das Kind findet wieder schnell ins Spiel, ins nächste Abenteuer und wirkt dann auch wieder ausgeglichen und ganz normal. Und manchmal ist es vielleicht sogar stolz und sagt dann so, hey, cool, ich habe bekommen, was ich wollte, jetzt bin ich glücklich, jetzt geht mein Tag wieder weiter. Klingt hart, fühlt sich für Eltern oft unfair an und trotzdem zeigt es, das Nervensystem war nicht komplett überfordert, sondern es ging um Frust und Grenzen. Der Unterschied zum Meltdown, nach einem Meltdown wirkt das Kind häufig völlig erschöpft, wie nach einem Marathon. Ich kenne Kinder, die nach einem Meltdown einschlafen, zum Teil, also je nachdem wann der Meltdown stattfindet, den ganzen Mittag, den ganzen Nachmittag, die ganze Nacht überschlafen, weil der Meltdown so krass auf einem ganz tiefen Level erschöpft. Viele Kinder sind nach einem Meltdown besonders sensibel, anhänglich. Manche schämen sich, ne, so, und haben dann so Gedanken wie, bin ich gemein? Bist du sauer auf mich? Ein anderes Anzeichen ist, dass sie sich danach körperlich leer fühlen eben. Also, dass sie entweder direkt einschlafen, wie schon erwähnt, oder dass sie gar nicht mehr so zurück in den Alltag finden und einfach irgendwo da sitzen und ins Leere gucken und gar nicht mehr so ins Spiel finden. Fachartikel beschreiben diese Phase als Post-Meltdown-Fatigue. Also so eine Nach-Meltdowns-Erschöpfung oder Müdigkeit. Oder eben emotionaler Kater, kann man auch dazu sagen. Und der zeigt eben, wie heftig diese Überlastungsreaktion im Nervensystem tatsächlich für das Kind ist. Und Eltern, viele berichten genau das, was du vermutlich kennst. Herzrasen, Scham, Schuldgefühle und auch bei uns völlige Erschöpfung. Eine aktuelle Studie zu Eltern von autistischen Kindern mit häufigen Meltdowns beschreibt, wie belastend vor allem die Blicke von außen sind und wie sehr sich Eltern in genau solchen Momenten Unterstützung und Verständnis wünschen. Und dein Aha-Moment für dich, wenn dein Kind nach einer Episode wirkt, als wäre es durch den Fleischwolf gedreht worden und ihr beide lange braucht, um wieder klarzukommen, spricht das für einen Meltdown. Jetzt haben wir das Wissen mal so ein bisschen aufgedröselt und dann denkst du dir so, okay, jetzt kann ich einen Wutanfall von einem Meltdown unterscheiden. was mache ich denn jetzt mit diesem Wissen? Also du hast jetzt erstmal 4 Marker im Kopf, ne? Also gibt es ein Ziel oder ist es einfach ein Zeichen von Überforderung gerade und nicht mehr logisch erklärbar? Gerade so, ne, mit diesem, du kriegst doch eine Schokolade, warum heulst du jetzt nur, weil du keine 4 kriegst? Ne? Das ist irgendwie nicht so logisch greifbar. Hat es was mit Steuerung oder Kontrollverlust zu tun? Gibt es einen klaren Auslöser oder ist es vielleicht auch eher eine Vorgeschichte aus vielen Reizen und du fragst dich gerade, warum das Kind jetzt so eskaliert? Und viertens, ist es schnell wieder okay oder hat das Kind einen emotionalen Kater? Und vielleicht merkst du schon, dass allein durch diese Unterscheidung sich bei dir als Elternteil vieles verändern kann. Also nicht, weil jetzt der Tag plötzlich easy läuft, ne? Also die Meltdowns sind ja trotzdem da oder die Wutanfälle, sondern vielmehr, weil sich der innere Ton in dir verschieben kann. Also aus, mein Kind macht das mit mir, ne? Also wieso kann sich mein Kind denn nicht mal im Supermarkt zusammenreißen? Warum passiert das immer, wenn wir draußen sind, ne? Also dass man so ein bisschen dem Kind diese Schuld zuschiebt, kann vielmehr ein Verständnis für das Kind werden, indem man sieht, okay, mein Kind kämpft gerade mit sich selbst und ich bin die sichere Erwachsene im Raum. Und damit du dieses Wissen im Alltag nutzen kannst, hier noch 3 kleine, konkrete Anker für deinen Kopf. Wenn du in so einer Situation bist, ich kenne diese Situationen und ich weiß, wie maximal herausfordernd die sind. Auch für mich ist das Schlimmste wirklich so die Reaktionen von außen, die Blicke von außen. Je älter das Kind wird, desto mehr Unverständnis erfährt man von außen. Ist so, können wir nicht ändern. Was wir tun können, ist an unserer eigenen Einstellung zu arbeiten. Und das ist erstens Safety First. Wenn du einen Meltdown vermutest oder merkst, okay, jetzt geht gerade ein Meltdown los, dann darf sich auch bei dir dein Fokus verändern und du bist jetzt die Sicherheitsbeauftragte für dein Kind, ne? Also du stellst Sicherheit her, räumst vielleicht Dinge aus dem Weg, die gefährlich werden können, passt auf, wo ein Geschwisterkind jetzt am besten sein kann. Eventuell gibst du kurz den Menschen, wenn das gerade wirklich im Supermarkt ist, eine ganz kurze Ansage, eine ganz kurze Info. Ich habe es im Griff, mein Kind ist autistisch und es hat gerade einen Meltdown. Alles in Ordnung. Ne? So einfach kurz und klar Struktur und Raum schaffen, Safety first, Reize runterfahren, wenn das jetzt nicht gerade im Supermarkt ist, ne? Dass ihr irgendwie die Lichter ausschaltet, dass ihr die Musik, die Tonibox ausmacht oder so. Wenn es die Möglichkeit gibt, mit dem Kind irgendwo hinzugehen, wo es ruhiger ist, vielleicht gerade im Supermarkt in irgendeine ruhigere Ecke oder so, guck, dass du da einfach Reize runterfährst und dann ganz, ganz wichtig, weniger reden, mehr da sein. Das fällt, glaube ich, ganz vielen schwer. Viele versuchen zu beschwichtigen, ruhig auf das Kind einzureden oder eben, weil sie den Unterschied zwischen Wutanfall und Meltdown nicht verstehen, dem Kind irgendwie eine Lösung anzubieten. Du kriegst nachher noch ein Eis, wir gucken Fernseher. Also sie versuchen irgendwie, die Situation zu retten, was aber gar nicht geht, weil das Kind ja gerade nicht ansprechbar ist. Also die Informationen kommen im Gehirn nicht an. Deswegen am besten gar nichts mehr reden und einfach nur da sein. Das Kind in dem Raum, den es zulässt, einfach aktiv beschützen und sich mit ihm verbinden. Wenn das Kind eine Umarmung zulässt, umarmen. Wenn das Kind am Oberschenkel oder an der Schulter eine Berührung zulässt, einfach dem Kind signalisieren, ich bin bei dir. Und wir gehen da zusammen durch. Deine Aufgabe ist es, Ruhe und Sicherheit auszustrahlen. Und vielleicht, je nachdem, das kann man eigentlich immer ganz gut einschätzen als Eltern, kannst du auch einfach so mantraartig wiederholen, alles ist gut. Oder du bist sicher. Oder ich bin da. Mehr nicht. Weil, ganz wichtig, du erziehst in diesem Moment nicht. Du begleitest ein Nervensystem durch eine existenzielle Krise. Und danach Ganz wichtig, nicht gleich in den Vorwurf gehen beim Kind, sondern erstmal wieder in die Verbindung gehen. Also wenn ihr beide, wichtig, nicht nur das Kind, sondern ihr beide, weil auch für dich ist es verdammt hart, wenn ihr beide wieder halbwegs reguliert seid, kannst du einfach mal in einem ruhigen, innigen Moment dein Kind fragen. Also bei uns ist es zum Beispiel oft in der Zu-Bett-Geh-Situation, ja, wenn wir abends im Bett liegen, dass man einfach mal sanft nachfragt, war heute alles sehr viel für dich? Ne? Was war denn los? Kannst du das benennen? Oder du benennst, was du siehst, dass du sagst, das war richtig anstrengend. Dein Körper war heute total im Alarmzustand. Und je nachdem, wie alt und wie kognitiv reif das Kind ist, könnt ihr auch mal gemeinsam hinschauen. Ne? Was können wir denn beim nächsten Mal anders machen? Und Ideen besprechen. Ne? Also brauchst du beim nächsten Mal eine Sonnenbrille? Brauchst du Kopfhörer? Brauchst du was zum Essen dabei? Ja, oder willst du vielleicht auch gar nicht mehr mit? Oder also das ist jetzt alles so für diese Supermarkt-Beispielsituation. Aber dass ihr einfach guckt, was könnte denn in diesem Moment dem Kind helfen und so einen kleinen Anker für das Kind sein, damit es nicht, ne, damit wir so Überlastungen nicht ständig wiederholen mit dem Kind. Und das Kind lernt so auch nach und nach, ich bin okay, so wie ich bin. Und ich darf Wege finden, gut für mich zu sorgen, anstelle von, boah, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und für dich darfst du auch gerne in Zukunft oder falls du es vielleicht auch schon machst, ne, oder noch nicht gemacht hast, deine innere Sprache verändern. Und das ist, finde ich, fast das Wichtigste, weil wir das ja auch alles ausstrahlen, was wir denken. Ne? Also unsere Kinder spüren ja ganz viel. Wir haben 80% unserer Kommunikation ist Körpersprache, glaube ich. Und nee, ich glaube mehr. Ich glaube, also über 90% vor 15 Jahren mal im Studium gelernt. Ganz, ganz, ganz viel ist nonverbale Kommunikation von dem, was wir aussenden. Und nur, ich glaube, 5-7% ist das, was wir wirklich sagen. Also, dass du dir selbst einfach sagst, statt zum Beispiel, oh Gott, ne, jetzt flippt sie schon wieder aus oder jetzt flippt er schon wieder aus, dass du für dich selbst sagst, okay, sein oder ihr Nervensystem reagiert extrem empfindlich auf Stress und Reize. Oder statt, ich habe mein Kind mal wieder nicht im Griff, dass du dir sagst, ich begleite jetzt ein Kind mit einem sehr intensiven Nervensystem und ich lerne mit ihm mit. Also das ist immer so die innere Haltung, das spüren unsere Kinder, also was wir selbst darüber denken. Und das ist kein esoterischer Luxus, also so, ne, wie ich immer mit diesen Mantras daherkomme und man denkt, oh Gott, ne, ja, und jetzt wedeln wir hier alle noch ein bisschen mit Palo Santos in der Gegend rum, sondern das ist psychische Gesundheitsvorsorge für dich. Und das ist auch klar durch Studien bewiesen, die zum Beispiel zeigen, dass Eltern, die Verhalten ihres Kindes mehr als Stressreaktion und weniger als Böswilligkeit interpretieren, weniger Schuld empfinden und sich eher auch Unterstützung holen können. Dein heutiger Aha-Satz zum Mitnehmen ist, du darfst dir eine Formulierung aussuchen, die du gerne magst. Ich gebe dir zwei Beispiele. Und zum einen, Meltdown ist Überforderung, kein Theater. Oder mein Kind braucht Sicherheit und kein Strafprogramm. Und das darfst du dir in diesen Momenten auch gerne mantraartig innerlich sagen. Und vielleicht merkst du im nächsten Supermarkt, im Kinderzimmer oder im Flur vor der Haustür, wie dieser Satz dir Luft verschafft, während draußen wieder jemand denkt, boah, was für ein unerzogenes, schreckliches Kind. Du bist auf dieser Reise nicht allein, du hast ein Kind mit einem besonderen Nervensystem und gleichzeitig wächst du gerade zu einer Mama, zu einem Papa, der oder die gelernt hat, Meltdowns zu lesen wie eine eigene Sprache. Und das ist der eigentliche Gamechanger. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit jemandem, der beim nächsten Supermarktdrama auch ein bisschen Entlastung im Ohr gebrauchen kann. Wir hören uns nächsten Sonntag zu einer neuen regulären Folge von Hi Baby und gerne auch wieder nächsten Mittwoch zum nächsten Aha-Moment. Kurz erklärt, tief entlastet. Bis dahin, alles Liebe, wie immer, gönn dir was, deine Isa.